SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Raus in die Wildnis. Warum boomt das Nature Writing? Am Mikrofon ist Anja Höfer. Die Natur erobert den deutschen Buchmarkt. Werke über das geheime Leben der Bäume, über Kröten, Habichte und Brennnesseln füllen die Regale der Händler und finden immer mehr Leser. Nature Writing heißt das Genre, das im angelsächsischen Sprachraum eine lange Tradition hat und im Deutschen erst in jüngerer Zeit zum Leben erwacht. Was heißt es überhaupt, Natur zu schreiben? Worin liegt der besondere Reiz solcher literarischen Naturerkundungen und warum treffen sie offenbar einen Nerv der Zeit? Darüber diskutieren wir im SWR2-Forum mit der Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Jutta Persson, mit dem Publizisten Kurt Riechelmann und mit Andreas Weber, Autor und Dozent an der Berliner Universität der Künste. Herr Weber, wie kommt es, dass die Natur plötzlich zum Verkaufsschlager der Verlage wird?
Das hat sicherlich mit der globalen Situation zu tun, mit dem Umstand, dass wir alle sehen, dass die Lebewesen um uns herum verschwinden. Natürlich auch mit dem Notfall in unserem Klima. Und es stellt sich einfach die Frage, was ist eigentlich das Leben, das ich selber lebe und das die anderen mit mir leben? Habe ich das bisher wirklich so verstanden, wie ich es eigentlich verstehen möchte? Gibt es nicht etwas, was ich immer schon gefühlt habe, was dort auch in den anderen Wesen ist, was aber der Mainstream der Naturwissenschaften und auch der Geisteswissenschaften in den letzten Jahrzehnten und vielleicht Jahrhunderten meistens übersehen hat? Also eine große Sehnsucht einerseits und in dieser Sehnsucht auch ein Beharren auf einer richtigen Intuition, nämlich dass wir alle Lebewesen sind und etwas voneinander kennen können und dass es allerhöchste Zeit ist, sich auch kennenzulernen endlich.
Frau Persson, Sie haben in diesem Frühjahr in der Reihe Naturkunden bei Matthes und Salz ein Band über Korallen veröffentlicht, davor schon einen über Esel. Würden Sie auch sagen, es gibt sowas wie eine neue Sehnsucht nach Natur, die sich eben auch in diesem gesteigerten Interesse an solchen Büchern ausdrückt?
Ja, ich glaube schon, dass es eine neue Sehnsucht nach Natur gibt. Wie die jetzt im Einzelnen dann sich äußert oder sich gestaltet, das ist sicher ganz unterschiedlich. Also gerade in der Reihe, in der eben die Korallen und die Esel erschienen sind, geht es ja eigentlich sehr viel auch um Kulturgeschichte. Also es geht darum, so eine Verflechtung, eine historische Verflechtung auch der Menschen mit den jeweiligen anderen Lebewesen darzustellen und zu zeigen und zu erzählen. Also das heißt, das ist vielleicht aber auch gar nicht immer unbedingt Sehnsucht in so einem ganz emphatischen und kosmologischen Sinne. Es ist vielleicht auch einfach so eine Lust an der Beschreibung oder so ein Versuch eben, sich klarzumachen, was gibt es eigentlich alles um uns rum? Inwiefern hat das was mit uns zu tun? Und also diese Neugier und diese Beschreibungslust und diese Schönheit auch, die man da entdecken kann, die führen dann im optimalen Sinne natürlich auch wieder dazu, dass man sich für Umweltbelange einsetzt oder dass man eben dafür streitet und kämpft, dass Dinge nicht mehr so weiterlaufen, wie sie eben bisher gelaufen sind.
Herr Riechelmann, wie erklären Sie sich dieses große neue Interesse an allem, was die Natur betrifft, die Bücher darüber?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das Interesse neu ist. Ich würde es spezifizieren. Also die Ankunft des Nature Writings hier, die würde ich sagen so vor 6, 7 Jahren begann und tatsächlich im Verlag Matthes und Salz begann, in dem Jutta Perssons Korallen und Esel erschienen sind und auch Herr Weber schreibt und auch ich schreibe, hat einen ganz spezifischen Moment getroffen, nämlich die Sehnsucht nach Natur. Ich meine, das kann man über die Romantik schreiben. Die gibt's immer und die ist im Tourismus, glaube ich, gerade der Hit überhaupt. Es geht hier um was anderes. Es geht nämlich darum, Verluste zu registrieren oder zu registrieren, was verloren gehen kann. Und das ist das zentrale Moment des Nature Writing. Um aber Verluste festzustellen, muss man erst einmal feststellen, was es überhaupt gibt. Und die Artenvielfalt ist nicht beschrieben. Das heißt, man weiß nicht, wie viele Insekten in welcher speziellen Form es gibt. Also es verschwindet etwas, was man noch gar nicht kennt. Und ich glaube, das ist der Moment, an dem man anfangen muss, wie Andreas Weber das vorhin schon gesagt hat, was lebt hier eigentlich mit uns? Und was machen wir kaputt?
Natural Writing hat zumindest im angelsächsischen Sprachraum eine lange Tradition, sozusagen als Fixstern des Genres wird immer wieder Henry David Thoreau mit seinem berühmten Werk Walden oder Walden aus dem Jahr 1854 genannt. Thoreau hat sich mehr als 2 Jahre in eine selbstgebaute Hütte am Waldensee in der Nähe seines Heimatortes Concord in Massachusetts zurückgezogen und hat dieses Leben und die ihn umgebende Natur dort sehr genau beschrieben. Das Buch wird oft schnell als Öko-Bibel abgehackt. Es ist aber ja tatsächlich viel mehr, oder Herr Riechelmann?
Ja, natürlich. Also erstens stimmt das mit der Öko-Bibel natürlich gar nicht. Zweitens kommen darin auch Eisenbahngeräusche vor. Drittens kommt die gesellschaftliche Situation vor. Die Hütte kauft er sich nämlich, weil es in den USA die erste Immobilienkrise gibt. Und weil er eine Nacht lang im Knast gesessen hat, weil er die Steuern nicht rechtzeitig bezahlt hat. Also deshalb baut er sich die Hütte. Das ist schon richtig, dass man Walden ins Zentrum stellt, weil es ist das weltberühmte Werk von Thoreau und da kann man anknüpfen und das ist anschlussfähig. Entscheidender für das Nature Writing ist aber das Buch, was er in der Hütte hat. Er hat nämlich nur 2 Bücher in der Hütte und eines davon ist Gilbert Wilde, The Natural History of Selborne. Und dieses Buch, 1789 erschienen, ist das Grundbuch des Nature Writing. Und was der Gilbert Wilde da macht, ist eben auch mit dem Blick auf den Verlust in 110 Briefen zu beschreiben, was in seinem Garten, was in seiner Umgebung lebt, wie die Igel die Wurzeln knappen, dass ein Wanderfalke vorbeikommt, die es woanders gibt, aber da sonst nicht. Und dieses Buch zieht sich tatsächlich durch die Geschichte des Nature Writing. Das hat nämlich nicht nur Thoreau in der Hütte, es hat auch Darwin auf seiner großen Reise in seiner Kabine. Und an diesem Buch kann man alles festmachen, was Nature Writing ausmacht. Nämlich zuerst einmal gucken, was gibt es und das zu beschreiben. Und dabei muss man sich beziehen auf die vorhandenen Benennungen.
Bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei anderen Klassikern des Genres. Ich habe mir hier noch notiert, G.A. Baker, der Wanderfalke. Warum ist das so berühmt geworden?
Ja, das ist berühmt geworden, weil da drin etwas passiert, was auch Nature Writing typisch ist, nämlich eine Naturgeschichte zu erzählen als eine persönliche Geschichte oder in der Natur ein Echo und vielleicht nicht nur ein Echo, sondern eine Frage, die eigene Seele stellt, zu erkennen, und zwar so, wie man sie nicht aus der eigenen Seele vernehmen kann. Und das ist dann letztlich natürlich ein bisschen anderer Dreh als das, was Kurt Riechelmann gerade genannt hat. Also wir haben auf der einen Seite das Sehen, das exakte Sehen, also wirklich die Faszination. Und wir haben auf der anderen Seite das Empfinden, dass es einen emotionalen Zusammenhang gibt, der mit meinen eigenen emotionalen Prozessen zu tun hat, der in den anderen Wesen sich abbildet. Und auch das ist in meinen Augen ein Statement und auch ein Befund, mit dem das Nature Writing etwas Wichtiges aufdeckt. Nämlich, dass es eben bei diesen Befunden der Vielfalt und des Wunderbaren nicht nur um Dinge und Objekte geht, sondern um Personen eigentlich, Subjekte, die ihre Geschichten haben, in denen ich mich wiedererkenne.
Absolut richtig, aber es gibt noch einen Aspekt, der bei G.A. Baker noch ein bisschen weiter geht. Also das, was wahrscheinlich jeder kennt, der sich länger professionell oder nicht professionell mit einem Tier beschäftigt hat, ist dieses Moment, dass man erst anfängt, von dem Tier zu träumen oder von den Tieren zu träumen und dann auch anfängt, Bewegungen nachzumachen. Und es gibt in diesem G.A. Baker-Buch eben diesen Moment, dass er erst träumt, er ist ein Falke und dann ganz langsam einer wird. Also mit der Verwandlung. Also das heißt, es gibt nicht nur das Erkennen von Problemen, die man selber hat im anderen, sondern auch die der Verwandlung. Und da kann man dann tatsächlich auf einen Prozess führen, der zum Nature Writing gehört. Und dann kann man einen Autor dazuführen, der hier nicht dazugeführt wird, nämlich Franz Kafka, und der dazu gehört. Das werden Sie von deutschen Literaturwissenschaftlern nicht hören, was aber stimmt.
Weil das finde ich eine großartige Idee. Das finde ich eine großartige Idee bei dieser Frage in der deutschen Literatur, wo ist eigentlich unser Nature Writing? Das finde ich eine großartige Idee, weil die Frage ist auch deswegen so schwierig zu beantworten, weil wir irgendwie mit so einer Schere gucken. Und ich würde Ihnen total zustimmen. Und dieser Moment der Verwandlung, dieser Moment, dass ich über eine Person schreibe, die absolut nicht menschlich ist und zugleich kann ich darüber über mich schreiben und das ist nicht bloß eine Metapher, sondern darin erkenne ich etwas Wesentliches. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und das haben eben auch in der deutschen Literatur Autoren entdeckt, ja, die wir aber ganz anders kanonisieren natürlich.
Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu Thoreau, weil ja schon anklang, dass es eben nicht nur Walden oder Walden gibt, sondern natürlich auch noch viele andere faszinierende Bücher von Thoreau. Und für mich gehören da immer, also wenn wir jetzt über die Klassiker des Nature Writing sprechen, die Tagebücher dazu, weil da Thoreau eigentlich noch viel mehr als in den großen kanonisierten Werken so rausgeht und schaut, was es gibt. Also er schreibt jeden Tag und also er lässt es auf sich einwirken, er hält es fest und ich glaube, da ist genau beides drin. Also da ist sowohl drin, dass jemand seine Umgebung sehr genau beobachtet, aber er beobachtet sie eben auch als fühlender Mensch. Und das wird, glaube ich, in diesen Tagebüchern auf so eine ganz fantastische Weise deutlich. Also wie jemand sich mit der Natur auseinandersetzt, ohne die jetzt aber auch zu verkitschen oder so. Mhm. Es gibt interessanterweise bei Thoreau ganz oft auch Anthropomorphisierungen oder Vermenschlichungen, was man eigentlich zuerst mal gar nicht so denken würde. Aber der macht sich zum Beispiel dann auch lustig über so Ochsenfrösche in Teichen. Also er beschreibt dann, dass so ein fetter Ochsenfrosch aussieht wie ein alter Weintrinker, der so sein überdimensioniertes Kinn auf so einem Seerosenblatt ablegt und dann das Seerosenblatt wie eine sabbernde Serviette benutzt. Also man hat da eben zum einen auch so ein, das knüpft vielleicht dann
die
auch.
Die Wiederwandlung habe ich gerade wieder gedacht, also wechselseitig
an,
sozusagen.
Im Grunde an Kafka, dass man sozusagen diese ganzen Metamorphosen und diese Verwandlungen eben auch da merkt, wo man sie erstmal gar nicht unbedingt vermutet, aber es gibt so einen durchaus auch literarischen oder philosophischen Kern in diesen Verwandlungen, die man bei ganz vielen auch der klassischen Nature Writer so nachlesen und wiederfinden kann.
Es gibt bei Thoreau, und das ist allerdings entscheidend für das gesamte angelsächsische Naturdenken, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Sozialschönen und dem Naturschönen. Mhm. Es gibt im angelsächsischen Denken auch bei Emerson, Walt Whitman, James Fenimore Cooper, also bei allen klassischen Amerikanern überhaupt keinen Unterschied dazwischen. Also es gibt nicht dieses deutsche oder meinetwegen sogar auch europäische, ich fliehe vor den Menschen in die Natur, no. Das Naturschöne und das Sozialschöne gehören zusammen. Und das ist vielleicht der immer noch nicht eingelöste utopische Aspekt.
Also wäre das der Punkt, dass man eben bei den Romantikern oft zum Beispiel diese, naja, so eine Art von Weltflucht oder eben so eine ganz starke Gewichtung des Poetischen als Rückzugsmoment erlebt im Deutschen. Ist das der Punkt?
Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Also ich würde tatsächlich diesen Welterschaffungsmoment durch die Sprache, also ich bin nicht der Richtige, um über Romantik zu reden, weil meine Verachtung geht unendlich weit.
Ich werde sie dann wieder verteidigen.
Ich auch ein bisschen. Ich zumindest zur Hälfte.
Dann lassen Sie mich noch kurz noch eben einen Schritt zurückgehen und zu sagen, es gibt eben diese lange angelsächsische Tradition. Im Deutschen gibt es diese Tradition nicht. Was hat die Romantik vielleicht damit zu tun? Wir hatten ja immerhin Leute wie Alexander von Humboldt, den großen Naturforscher, sodass man sich etwas wundert, dass diese Tradition hier nicht richtig Fuß gefasst hat, Herr Riechelmann.
Alexander von Humboldt ist definitely not a German author. Alexander von Humboldt ist der erste internationale Schreiber überhaupt. Er schreibt in...
Er ist in Berlin geboren.
Sobald jemand ein internationaler Schreiber ist, ist er kein deutscher Autor mehr. Das ist doch auch eine interessante Kategorisierung.
Naja, wo gibt's denn...
Jemand nicht mehr in der deutschen literarischen
Wo gibt es denn was Vergleichbares? Eines seiner Hauptwerke, das hier ewig unbekannt war, Zentralasien, erscheint zuerst in Paris in französischer Sprache über seine Russlandreise. Einer der gelehrigsten Schüler Humboldts ist Charles Darwin. Ja. Der ist nun wirklich kein Deutscher. Entschuldigung.
Ja. Und, das würde ich nie bestreiten. Aber,
ja, und nein, nee, ich wehre mich einfach nur, weil was mit Humboldt hier passiert, ist eine Frechheit. Das hat mit Humboldt nichts zu tun.
Wir müssen das umdrehen. Das umdrehen und dann können wir auch die Romantik anders angucken.
Okay, gut.
Wir müssen das umdrehen. Wir müssen Humboldts Not sehen.
Absolut.
Natürlich ist Humboldt ein Deutscher.
Ja, klar.
Er ist natürlich in der deutschen Kultur groß geworden. Auch wenn diese deutsche Kultur für einen Aristokraten aus der Zeit auch immer eine Mischung der europäischen Kulturen war. Und er ist ja aus der Frustration über die preußische Provinz auch immer wieder weggegangen. Ja, also es war auch ein Deutscher, der etwas auf eine bestimmte Weise gedacht, gearbeitet, gelebt hat, der sich hier irgendwie nicht gehört und wahrgenommen fühlte. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist selbstverständlich ein Deutscher, der etwas gemacht hat, was bis heute Schwierigkeiten hat, wahrgenommen zu werden in Deutschland. Und er hat etwas gemacht, das finde ich sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Er hat das, was normalerweise disparat gedacht wird, zusammen gedacht. Ja, er hat die Geografie zusammen mit der Sozialgeschichte gedacht und mit dem Sentiment bei der Wanderung durch die Landschaft. Er hat also das gemacht, was die Amerikaner, wie Sie vorhin gesagt haben, immer irgendwie tun, nämlich das Soziale und das Biotische irgendwie nicht auseinander dividieren. Und das ist jetzt sozusagen die Wolte mit der Romantik, und das ist das Anliegen der Frühromantik gewesen. Im Äußeren etwas Inneres zu entdecken und zu finden. Und eingelöst haben es am ehesten die amerikanischen Transzendentalisten oder amerikanischen Nature Writer. Also in der Frühromantik ist dieser Versuch gemacht, und das ist in meinen Augen die Essenz des romantischen Denkens ursprünglich gewesen, ist diese beiden Pole dieses Dualismus, der sich auch in Form von Industrie, die sich ausbreitet, da haben wir wieder Gilbert White, also wirklich auswirkt, ne? Also sozusagen die Umweltkrise ist da zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber sehr deutlich manifest. Das ist der Versuch gewesen und den finden wir in einer gewissen Kontinuität im angelsächsischen Nature Writing. Es gibt die Versuche im Deutschen, aber sie sind irgendwie nicht anerkannt worden. Ja, also Humboldt geht nicht ohne Grund weg.
Ich glaube, dass es wahrscheinlich im Deutschen dann gerade mit der Romantik irgendwann auch doch durchaus einen regressiven Zug bekommt. Und zwar dann, wenn dieses Poetische so sehr als Insel verstanden wird. Also wenn sozusagen diese Flucht vor der Gesellschaft, vor dem Menschenwesen eben kombiniert wird mit einem poetischen Rückzugsmoment. Die Synthese, die immer noch im Kosmos von Humboldt erfasst wird, das ist dann vielleicht doch auch irgendwann ein Stück weit weg. Gerade dann, wenn das Poetische eben so abgespalten wurde, wie das eben im Verlauf des 19. Jahrhunderts ja durchaus geschehen ist in der deutschen Literaturgeschichte.
Also in meinen Augen ist tatsächlich die Romantik etwas Unabgegoltenes. Ja, da ist ein Versuch gewesen, der für uns nach wie vor aktuell ist, nämlich das Seelische als das Körperliche zu verstehen oder das Soziale als das Ökologische. Es gab dann in Deutschland, das ist eigentlich auch sehr interessant, wenn man die Humboldt-Geschichte sich anguckt, der auf der ganzen Welt wahnsinnig berühmt wurde. Es gibt immer noch überall in Südamerika und USA gibt es Humboldt, irgendwas, Plätze, Städte, ein Humboldt-Strom. Es gab in Deutschland ja eine romantische Biologie. Es gab ja zum Beispiel Oken und Johannes Müller und Georg Büchner, der ja Biologe war, Mediziner. Es gab eine romantische Biologie, die aber dann wiederum man nicht mit Humboldt in irgendwie zusammenschließt. Denn die war wiederum sehr deutsch und sehr spekulativ und irgendwie sehr idealistisch. Und gleichwohl hat sie auch eine Tradition transportiert, in der das Leben nicht nur als ein Effizienzzusammenhang verstanden wird. Aber das sind alles Traditionen, die in bestimmter Weise sozusagen historisch irgendwie gültig sind, aber die irgendwie nicht weitergeführt wurden in etwas Moderneres bei uns.
Man könnte natürlich auch noch soziale und historische Prozesse anführen. Also ich habe das gerade noch mal bei Ludwig Fischer nachgelesen, der ein sehr interessantes, tolles Buch über Nature Writing geschrieben hat, dieses Frühjahr Natur im Sinn. Und der hat eben auch ein Kapitel verfasst zur Frage, warum nach Humboldt eigentlich die deutsche Tradition nicht so richtig weitergegangen ist. Und der verweist eben auch noch mal darauf, dass das viel auch mit dem Vormärz zu tun hatte. Also mit der danach gescheiterten Revolution, mit restaurativen Tendenzen, dass das mitgespielt hat bei der Nichtentwicklung des Nature Writings, dass das eben Rückzugsmodelle dann auch waren, eben die Poesie so als etwas Abgekapseltes zu setzen.
Auf diesen Punkt wollte ich nämlich auch noch gerne hinaus, denn auch schon bei diesem frühen Nature Writing, dieses Schreiben über Natur, das hat doch schon von Anfang an auch was Protesthaftes, was Widerständiges, oder?
Ja, natürlich, aber dieser Widerstand ist, und da wäre ich ein bisschen vorsichtig, ihn so ganz schnell mit ökologischen Bewegungen in Verbindung zu bringen. Dieser Widerstand ist, also bei Thoreau ist er ganz treffend, Walden ist ein Grundbuch des Anarchismus, des friedlichen Anarchismus, nicht des russischen Bombenleger-Anarchismus, aber es ist ein anarchistisches Grundbuch. Das sagt, was er sich wünscht, ist eine Gesellschaft, die jemanden, der nicht zur Gesellschaft gehören will, als dazugehörig empfindet. Das ist immer noch der Grundgedanke für jede Anarchie. Wer nicht dazugehören will, gehört dazu. Aber was das Nature Writing von Anfang an hat, ist durch die Verlustbenennung, einfach durch die Verlustliste. Bei Gilbert White fängt es an und es ist eine Reaktion auf die frühe Industrialisierung. Und G.A. Baker beschreibt dieses Buch über den Wanderfalken, weil die Wanderfalken vom Aussterben sind. Rachel Carsons berühmtes Buch, das jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, vom Stimmenfrühling, das gerade super aktuell wird. Also der Widerstandspunkt ist eine Verlustanzeige. Also wir zeigen einfach kurz, was alles verschwindet und keine Rolle spielt. Und dann liegt der Widerstandspunkt in dem, was Andreas Weber die ganze Zeit ausspricht, dass sie eben sagen, und das explizit und implizit in jeder Form sagen, was ist denn eigentlich, wenn die dazugehören? Was passiert denn eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn die dazugehören? Also wenn zu unserer Gesellschaft die Artenvielfalt gehört, was passiert denn gerade mit unserer Gesellschaft? Das muss sich dann allerdings wirklich jeder selbst beantworten, weil die Grundlage des Nature Writing ist nicht Agitation. Und auch wenn man nach gesellschaftlichen Wirkungen fragt, Wissen ändert gar nichts. Und nur der Körper. Also man muss schon den Körper ändern.
Ja. Ich würde jetzt gerne dann auch sozusagen auf die Gegenwart kommen. Unter welchen Vorzeichen findet Nature Writing heute statt? Und welche Anknüpfungspunkte gibt es zu den alten Nature Writern? Und was sind die Motive der heutigen Schreiber über Natur?
Ja, da kann ich vielleicht ganz gut anknüpfen an das, was Kurt Riechelmann gesagt hat, nämlich dass Nature Writing eigentlich nicht Agitation ist, also dass es jetzt sozusagen nicht in dem Sinne um umweltpolitische Direktforderungen geht. Also das schwingt da vielleicht auch mit.
Es sind keine grünen Manifeste oder so.
Es sind keine Manifeste. Es geht schon auch also um genau dieses Beschreibende, um diese Verlustbeschreibung. Also das hat durchaus auch was Konservatorisches in dem Sinne. Man hält fest, was es gibt. Und natürlich schwingt da dann schon mit, dass man versuchen möchte, das zu erhalten oder halt auch zu einer radikalen Änderung zu kommen, was einfach so das Mensch-Umwelt-Bild betrifft. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, der durchaus wichtig ist, wenn man sich das Nature Writing heute anguckt. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den wir jetzt bisher, glaube ich, noch nicht genannt hatten, dass es eben nicht um wissenschaftliche Beschreibung geht. Also es ist nochmal ein sehr viel subjektiverer Prozess, was Andreas Weber auch schon gesagt hat. Der oder die Schreibende bringt sich da selbst mit ein und lernt oder zeigt eben auch, wie die Außenwirkung dann in einem menschlichen Innen sich vollzieht. Und das hat aber dann auch wieder ganz unterschiedliche Facetten, glaube ich. Also ob man das Außen als was anderes empfindet, was es durchaus auch gibt, oder ob man eben sagt, das ist uns alles im Grunde ähnlich. Das sind, glaube ich, nochmal so zwei verschiedene Richtungen im Nature Writing.
Die Wissenschaft ist die Basis. Ohne eine Systematik kann man kein Nature Writing betreiben, jedenfalls keines, das anschlussfähig ist. Das Problem ist aber, wenn einer der Grundsätze der Wissenschaft lautet, das Subjekt ist kein Objekt, dann muss das Nature Writing in jedem Fall sagen, und das tun sie mittlerweile ja wirklich nicht mehr allein, was ist aber, wenn das Objekt ein Subjekt ist? Und das ist wahrscheinlich nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Pflanzen der Fall. Also das ist der Fall. Und dann wird es natürlich erstmal wissenschaftskritisch in Bezug auf die verbrauchende Wissenschaft, die industrialisierte Wissenschaft. Und dann geht es darum, die Differenzen zu beschreiben. Also Jacques Derrida hat mal gesagt, es geht in dem Denken über Tiere nicht darum zu sagen, wir sind alle gleich, sondern es geht darum, die Differenzen zu verfeinern, genauer zu beschreiben. Also nicht mehr zum Beispiel vom Tier im Singular zu sprechen, also als Kollektivsingular, sondern zu sagen, eine Zecke ist kein Hund.
Das meinte ich gerade mit dem Ähnlichen oder Anderen. Also mir fiel dazu jetzt noch Donna Haraway ein, also die Theoretikerin und Aktivistin, die eben auf eine ähnliche Weise auch sagt, wir müssen uns auf eine völlig andere Art mit anderen Lebewesen vernetzen. Und es geht da aber nicht unbedingt immer drum, im Anderen das Ähnlichen zu erkennen. Also Donna Haraway ist ja zum Beispiel auch eine Kämpferin für Wirbellose. Insofern finde ich Wirbellose immer als besondere Herausforderung, weil man natürlich bei Invertebraten auf eine Art noch vor eine größere Herausforderung gestellt ist und sich da dann fragt, ja gut, kann man da jetzt eine Ähnlichkeit entdecken oder kann man über eine Andersheit vielleicht auch in irgendeiner Weise eine Verbindung herstellen? Ich glaube, das wäre eher der Weg von Donna Haraway, die eben versucht, wirklich so Verknüpfungen eher jenseits von klassischer Seele herzustellen, würde ich jetzt denken.
Also ich finde, dass man im Zeitalter des galoppierenden Insektensterbens, wir haben ja gehört im Februar angesichts dieser Studie, wir haben noch 100 Jahre, dann gibt es keine Insekten mehr. Da muss man sich einfach mit Wirbellosen beschäftigen. Also biografisch, ich bin ja eigentlich Meeresbiologe, habe ich wirklich so einen Crush auf Wirbellose gehabt ganz lange. Und zwar auf faszinierend aussehende Würmer im Meeresboden, mit denen habe ich mich beschäftigt. Und zwar aus reiner Lust, weil ich die so toll fand, ne? Weil ich diese Formen sowas von berauschend fand. Und da war wieder diese Formen, dieses Archivarische, aber als Künstler und nicht als Statistiker. Also ich gehe raus, Tag auf Tag. Ich habe auch mal in Frankreich in so einem Meereslabor gearbeitet, in der Bretagne, aber eigentlich weniger, um Würmer zu zählen, als um rauszugehen und in dieser Fülle zu baden. Meine Art, diese Fülle zu vergrößern, ist, sie zu preisen, sage ich mal etwas altmodisch. Wenn wir jetzt hören, dass sozusagen es vor allen Dingen um die Differenz geht, dann ist ja das Interessante an dieser neuen Hinwendung zu dem, was juristisch immer noch Sachen ist, was aber bei vielen Völkern Personen sind und waren und in unserer eigenen tiefen Geschichte auch waren, ist es so, dass wir eben auch immer eine Ähnlichkeit erfahren. Und ich würde sogar behaupten, der Umstand, dass viele von Wirbellosen, also Landwirbellosen, Insekten, Spinnen, was auch immer, Schnecken, sich vielleicht abgestoßen fühlen, hat auch was mit der Ähnlichkeit zu tun. Ja, das ist das Insekt bei Kafka wieder. Das ist das eigene in irgendwie monströser Form, vor der ich mich erschrecke. Und es ist so, dass aufgrund unserer Spiegelneuronen wir auch eine impulsive körperliche, intuitive körperliche Reaktion haben, wenn einem Wirbellosen etwas geschieht. Das fühlen wir auch in unserem Körper. Wir können gar nicht anders. Also das Insekt, das sich verletzt, das fühlen wir auch. Also da ist eben, ohne dass wir anders können, ist eine Verbindung da. Und diese Verbindung ist ja auch stammesgeschichtlich da. Da können wir wieder zum Wissenschaftler werden. Also wir sind mit den Insekten verwandter, als wir denken. Wir haben zum Beispiel alle wesentlichen Schaltergene, die in unserer Ontogenese notwendig sind, die teilen wir mit Insekten. Das ist völlig die gleiche Geschichte, die da abläuft. Und das Spannende ist dann, wenn wir eine Ähnlichkeit in der Differenz erfahren. Und das Interessante ist doch, wenn es zugleich ähnlich ist und unendlich different. Ja, also wie in einer Liebesbeziehung. Ja, da ist der andere irgendwie genau wie ich, weil er so empfindet und die gleiche Nähe will und er ist total anders und überhaupt nicht kompatibel und kommensurabel und das macht den Reiz aus. Ja. Und so eine irgendwie schwierige, paradoxe Haltung, und das ist Haraway Staying with the Trouble, ne, wie ihr Buch heißt, das ist sozusagen, das ist eine irgendwie reife und erwachsene Haltung dem Leben gegenüber. Und da wieder hinzukommen und gleichzeitig zu sehen, dass sich das gut als Poesie verpacken lässt, aber gleichzeitig kein Kitsch werden kann, weil wir immer die Reibung der Differenz haben. Ja? Und jeder ist anders und noch nicht mal jede Termite ist gleich, wie mir ein Termitenforscher erzählt hat. Ja. Individuen alle. Ja. Das finde ich eine Richtung, die uns Nature Writing also eigentlich weiß, weil alles immer die Faszination dieser einzelnen Geschichten sind.
Ich würde gerne nochmal, also zwei Punkte. Das eine war heutiges Nature Writing. Es geht um diese möglicherweise neue Verbindung, die wir da entdecken zu den Welten und Wesen der Natur. Das andere, der Verlustgedanke, der schon bei den frühen Nature-Writern offenbar auch auftaucht, der spielt ja heute noch mal eine besonders drängende Rolle. Ich habe neulich von dem Briten Robert McFarlane ein wunderschönes Buch gelesen. Der hat festgestellt, dass in den neuen Ausgaben des Oxford Junior Dictionary, also das Kinderwörterbuch, da fehlen bestimmte Naturbegriffe wie Kastanie, Otter, Farn, die kommen nicht mehr vor. Stattdessen Begriffe aus der digitalen Welt, Chatroom, Blog sind jetzt drin. Er hat jetzt ein wunderschönes Buch gemacht und hat diesen verlorenen Wörtern sogenannte Spells, Zaubersprüche gewidmet und beschwört sie wieder auf mit tollen Illustrationen. Und dahinter steckt eben der Gedanke, wenn wir etwas nicht mal mehr benennen können, wenn wir die Worte dafür gar nicht mehr wissen, dann verschwindet das irgendwann auch tatsächlich aus unserer Wirklichkeit.
Ja, das ist einer der Gründe, weswegen ich überall, wo ich bin, möglichst alle Arten, die ich treffe, kennen möchte. Bei den Tieren bin ich vergleichsweise gut, bei den Insekten schaffe ich irgendwie zumindest die großen Gruppen, bei der Botanik bin ich oft nicht so gut, ich gebe es zu. Aber dann kann ich sie als Einzelne begrüßen und dann kann ich sozusagen auch irgendwie sehen, sind sie da, sind sie nicht da, wie geht es ihnen, wie hören sie sich an, wie fühlen sie sich an. Das ist jetzt im Rahmen dieser Konjunktur, kann man darüber ein bisschen, sagen wir mal, cooler reden, dass man sowas macht. Aber ziemlich lange war das so, bist du Birdwatcher oder was? Und das hat etwas damit zu tun, also zweierlei. Einerseits, wir verlieren es nicht aus dem Auge und gleichzeitig erweise ich dem anderen auch eine Ehre, indem ich ihn begrüßen kann. Also ich kann sagen, hallo Johanniskraut und muss nicht sagen, da ist es grün. Das Interessante ist ja, dass Menschen, die das verloren haben und denen das nie geöffnet wurde, dass die sich von Bildern grüner Landschaften leicht düpieren lassen. Ja, also auch wenn in diesen Landschaften nur zwei Pflanzen wachsen, es ist immer noch grün. Also das hat schon reale Auswirkungen, ob man diese Wesen sieht und sie ansprechen kann. Und das hat in meinen Augen auch eine Auswirkung. Sie haben ja eben gesagt, der McFarlane hat magische Zaubersprüche sich ausgedacht. Es hat, glaube ich, eine Auswirkung, ob man in einem Gelände die Wesen begrüßen kann oder ob man sie bloß als Hintergrund erfährt. Das hat eine Auswirkung auf dieses Gelände in meinen Augen.
Es ist schon auch ein modernes Paradox und davon schreibt auch Ludwig Fischer in seinem Buch über das Nature Writing, Natur im Sinn. Es gibt eine sehr modisch gewordene Wertschätzung der Natur, aber andererseits eine totale Unkenntnis tatsächlich und Ahnungslosigkeit. Wer kennt noch die einzelnen Bäume und die Vögel? Wer kann die noch bestimmen? Elementarwissen, wer kann sich noch orientieren ohne sein Handy irgendwie draußen in der Natur? Also das ist ein merkwürdiges Paradox. Es gibt einerseits diese emphatische Hinwendung und andererseits eine völlige Ahnungslosigkeit.
Ja, man kann natürlich hoffen, dass sich da auch ein bisschen was ändert. Könnte ja sein, dass sich auch irgendwann mal was zum Positiven verändert. Aber das ist sicher ein Paradox, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich wollte aber gerne noch mal auf Ihre zweite Frage zu sprechen kommen, also auf die Vergegenwärtigungen des Nature Writings heute. Also wir haben ansatzweise über Kafka gesprochen, aber noch nicht über die Frage der Literatur. Und ich glaube, das ist eben auch so ein wichtiger Punkt am gegenwärtigen, am New Nature Writing, dass das eben als Gattung sehr offen ist und gar nicht so fest bestimmbar. Ich würde da immer auch Literaten dazu zählen. Also mir fiel jetzt ein W.G. Sebald zum Beispiel mit den Ringen des Saturn. Man könnte Esther Kinski nennen mit dem Hain-Gelände-Roman, also der auch diesen tollen Untertitel hat eben. Oder man könnte auch ein Kapitel aus Judith Chalanskys Verzeichnis einiger Verluste nehmen. Da beschreibt sie eben so einen Flusslauf und hält ganz genau fest, was sie da alles sieht. Also dieses beschreibende Ich, diese erzählende Prosa, dreht sich darum, was eben an einem Flusslauf zu entdecken ist, der sich eben der Stadt Greifswald nähert. Also vielleicht ist es nicht so das klassische Nature Writing, aber es sind eben doch auch Übersetzungen und Erweiterungen. Man könnte auch Marion Poschmann nennen, die ja auch den Deutschen Preis für Nature Writing gewonnen hat. Also es gibt viele Formen, also auch mit poetischer Sprache, also solche Geländeverwerfungen, solche Brachen festzustellen, das macht Esther Kinski, also die bezieht sich immer so auf die Brache und darauf, wie eben solche Randgebiete eben dann diesen klassischen Block Natur, Kultur wiederum auflösen. Also sozusagen, man kann gar nicht unbedingt über die Natur schreiben, sondern man schreibt eigentlich dann über den Menschen, der sich durch sie durchbewegt. Marion Poschmann hat eine Erzählung veröffentlicht, die hieß Hundenovelle. Und da war das auch so, dass eben dieses erzählende Ich sich in so einer eigentlich ziemlich kaputten Landschaft auch bewegt hat und dass da unheimlich viele Referenzen zur Kulturgeschichte aufgemacht wurden, aber eben auch zur Naturwahrnehmung und gerade so diese Art und Weise, Wahrnehmung wieder zu beobachten, also quasi so eine Meta-Ebene an Wahrnehmung einzuziehen, das findet man halt bei vielen literarischen Nature-Writern dann oft in sehr eindrucksvoller Weise.
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Also man kann jetzt nicht alles zusammenwerfen. Dann kann man auch gleich Flaubert dazu nehmen.
Jeder, der mal eine Naturszene geschildert hat.
Ja, und der in der Beziehung sogar um einiges radikaler ist. Ich scheue mich ein bisschen
davor.
Was ist
mit Sebald?
Sebald ist okay.
Sebald gehört zu den exilierten Deutschen, die Nature Writing betreiben. Ja, den schreibe ich mit auf die Liste. Und wo geht er hin? Nach England?
Bei Flaubert gibt es sogar eine Radikalisierung, nämlich einfach die, dass er nicht hierarchisiert zwischen dem Pferd, dem Papagei und Madame Bovary. Das heißt, er ist viel radikaler als, ich darf mich wirklich eigentlich nicht zur Romantik in deutscher Literatur äußern. Es gibt aber im Moment das Nature Writing und auf dem bestehe ich. Und das ist das Festhalten an Empirie. Und das Festhalten an Empirie heißt sich dem aussetzen. Und das macht W.G. Sebald, der nach England geht. Das macht Humboldt, das macht Darwin. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort Literatur, aber das ist etwas, und das meine ich mit Romantik, das brauchen die Deutschen nicht, weil sie erschaffen die Welt ja aus den Worten. Und das ist so ein, die müssen sich nichts aussetzen. Die müssen auch nicht sozial kämpfen.
Das hat, sagen wir nach Fichte.
Ja, genau.
Und das ist das fichtische Modell.
Und da würde ich sagen, da würde ich halt einen Cut machen. Da muss man nicht alles dazu nehmen. Und das Nature Writing ist ein Import und das ist ein wichtiger Import. Und ob hier da jetzt irgendwas stattfindet oder nicht oder aktuell betrieben wird, weiß ich nicht. Aber es gibt eine wunderbare Beschreibung von Konrad Lorenz, die Dolen an so einem Turm im Windding. Das ist Nature Writing. Das ist klassisches Nature Writing, das ist große Literatur. Die basiert aber auf Beobachtung, die basiert auf einer Auseinandersetzung. Lorenz hat Dolen mit der Hand aufgezogen, hat mit denen zusammengelebt. Das finden Sie bei T.H. White, der mit einem Habicht zusammenlebt, der den dressieren will, daran scheitert. Und deshalb, ich habe so Schwierigkeiten damit, das in das Nature Writing zu packen, weil angelsächsisch immer vom Pragmatismus, es gehört immer Empirie dazu.
Es ist ja doch schon so, dass die sich in die Landschaft begeben und dann aber auch sehr genau kartografieren. Also das würde ich jetzt bei allen genannten Beispielen schon wirklich vertreten können? Also dass es ein Element der Eigenwahrnehmung gibt und das kombiniert mit so einer durchaus auch empirischen Komponente, also dass man wirklich sich anguckt, was wächst entlang eines kleinen Flüsschens oder wie ist so eine Brache gebaut im Grunde oder was ist da eigentlich drin alles? Und man kann dann ja als Autor oder als Autorin auch andere Romane schreiben, die wiederum auf einem völlig anderen Terrain spielen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass sich das so dringend ausschließt.
Am Ende ist das Nature Writing, was funktioniert, was man liest und man sagt, wow. Also ich würde sagen, ich bin da gerne offen, aber mein Verdacht ist, dass was in Deutschland passiert, ist wieder ein Spiel in der Literatur. Das Nature Writing findet in der E-Literatur im Literaturbetrieb statt und sieht nicht, was alles dazu gehört. Ja, sieht nicht, dass bestimmte Formen des Journalismus dazu gehören, sieht nicht, dass Philosophie, ich spreche mal in eigener Sache, die gleichzeitig erzählt und sich situiert, dazu gehört, sieht nicht, dass natürlich naturliebende Wissenschaftler, die wahnsinnig gut erzählen können, wie Konrad Lorenz, selbstverständlich dazugehören. Ja? Mhm. Sondern das wird wieder abgetan. Ja, das ist so ein Wissenschaftler und Konrad Lorenz, was hat der eigentlich? Ja, der war ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig und sowas irgendwie. Und also Uexküll zum Beispiel, ne? Der natürlich abgesehen davon ein völlig unterschätzter theoretischer Biologe ist, den man wieder entdecken muss. Ja, der hat auch fantastisch geschrieben. Ja? All das wird zwar irgendwie so halb zur Kenntnis genommen, aber in Deutschland ist High Nature Writing und die kriegen die Preise. Ist Literaturbetrieb.
Ich stimme in vielem zu, also vor allen Dingen darin, dass journalistischere oder Reportagen oder sonst, also dass sozusagen viele Genres da noch nicht genug beachtet sind, da würde ich absolut zustimmen, aber ich glaube, ich würde es rumdrehen und würde sagen, die Literatur darf ja auch dazu gehören. Also das ist ja auch wiederum ein Ausschluss, wenn man,
naja,
wenn man
das sagt, das tut sie doch, die Literatur ist doch ganz groß.
Also ja, aber ich glaube, wenn man sagt, es gibt da gar nicht so...
Ein Opfer machen. Also,
wenn man sagt, es gibt da gar nicht so große Möglichkeiten, das einzuschränken, sondern das, was Nature Writing ist, das, was funktioniert, was ich absolut auch sagen würde, dann dürften doch auch literarische Texte dazugehören. Und gerade was Marion Poschmann angeht, würde ich nochmal auf diese Hundenovelle verweisen, weil die in einer anderen Art, glaube ich, so ein Ich und ein Hund eben in der Landschaft platziert.
Also ich würde an das Nature Writing auch noch die Erwartung stellen, und da finde ich, Andreas Weber, mit dem Funktionieren ganz richtig, dass sie Erkenntnisse in die Welt setzt, die zum Beispiel die Wissenschaft nicht in die Welt setzt. Und dazu ganz knapp drei Beispiele. Emily Dickinson beschreibt einen Vogel, der im Garten singt und macht das in ihrer wunderbaren Art und sagt dann mit einem Satz, der will das. Damit geht sie über alles hinaus, was das 19. Jahrhundert den Vögeln zugetraut hat, den Maschinen, der will das. Dann gibt es einen entsprechenden Satz im 20. Jahrhundert von Wallace Stevens, der einfach schlicht heißt, Birds called up by more than the sun. Das heißt, die Vögel singen, weil sie singen wollen und nicht, weil die Sonne ihnen Hormone eingibt und so weiter und dann die ganze Maschine läuft.
Diese Art von Natural Writing, die wir jetzt sehr schön skizziert haben, mit der Literatur und mit allen anderen Genres, die es da so gibt. Jetzt würde mich tatsächlich nochmal die Frage interessieren, was kann diese Form von Natural Writing im guten Fall bewirken? Wir haben schon gesagt, sie ist keine Agitationsliteratur, sie macht das vielleicht auf subtilere Weise. Was für eine Wirkung kann sie haben auf unser Verhältnis zur Natur? Gerade in diesen Zeiten, wo wir alle mit Ohrstöpseln, wo unsere Sinneswahrnehmungen auch sehr eingeschränkt werden oder abgelenkt werden von allen möglichen technischen Geräten, mit denen wir uns umgeben. Was kann da das Nature Writing leisten heute für unser Verhältnis zur Natur?
Sie können uns die Welt als eine belebte Welt, deren Teil wir jederzeit sind, erfahren lassen im Herzen. So dass Menschen, wir, jeder, indem er handelt, feststellt, er handelt nicht an Dingen, sondern er handelt an einem großen lebenden Subjekt, das er letztlich selbst ist. Das ist eine ganz neue Sicht. Das ist eine Sicht jenseits der Objekte, die von einem Markt irgendwie hin und her geschoben werden. Und das ist die einzige Sicht, mit der wir vielleicht noch unser fatales Verhängnis überwinden können. Also das sehe ich als Auftrag und auch da als das, was sie tut. Und das sehe ich auch als die von Kurt Riechelmann ja immer wieder eben auch reklamierte neue wissenschaftliche Haltung. Eine Wissenschaftlichkeit, die gleichzeitig künstlerisch ist, eine poetische Objektivität, in der wir uns die ganze Zeit schon erfahren und die auch eine, und das ist bei Thoreau immer auch so schön zu finden, dem Anarchisten, die Welt als eine Allmende zeichnet. Eine Allmende, die auf Gegenseitigkeit beruht, auf den Einzelnen, die in Durchdringung, in Gegenseitigkeit irgendwie ein Ganzes bilden und trotzdem Einzelne bleiben. Letztlich eine ganz neue Weltsicht steckt da drin potenziell und die brauchen wir.
Eine neue Weltsicht. Herr Riechelmann, stimmen Sie dem zu?
Ja, ich stimme dem absolut zu, würde aber ein altes Wort dafür benutzen. Karl Marx war bestimmt kein Ökologe. Es gibt bei ihm aber den Begriff des Stoffwechsels mit der Natur. Und das Bewusstsein für diesen Stoffwechsel mit der Natur zu schärfen, wird natürlich nicht gehen, ohne gesellschaftliche Fragen zu stellen. Aber man kann erst einmal auf diesen Stoffwechsel hinweisen. Also ich schließe mich dem, was Andreas Weber da gerade gesagt hat, vollkommen an. Und man kann, also als direkte Wirkung würde ich sagen, man kann einfach ein bisschen weniger arrogant werden. Das
ist ein bisschen weniger.
Jutta Persson, spielt nicht auch Schönheit in dem Zusammenhang eine Rolle, also als elementare ästhetische Erfahrung, wenn wir etwa die bizarre Schönheit von Korallen sehen, denen Sie jetzt ein Buch gewidmet haben, liegt da nicht auch ein Schlüssel wieder zum Zugang, zu diesem Zugang zur Natur?
Ich glaube schon, das widerspricht sich gar nicht mit dem, was jetzt Kurt Riechelmann und Andreas Weber gesagt haben, weil eben auch diese Schönheit oder diese Erkenntnis durchaus dazu führen können, dass man sich bewusst wird, dass man eben nicht allein auf der Welt ist, sondern dass es um einen rum eine unglaubliche Fülle an Lebewesen gibt, die eben dann vielleicht auch über Schönheit so erfahrbar werden können. Also das kann durchaus auch ein Schlüssel sein, um dem Ganzen irgendwie auf die Spur zu kommen. Also um irgendwie zu sehen, dass, wie Kurt Riechelmann das gerade gesagt hat, dass es gut wäre, ein bisschen weniger arrogant zu werden. Also dass man einfach auch die Berechtigung anderer Lebewesen zu leben wahrnimmt, zum Beispiel. Das, was ich vorhin bei den Tagebüchern von Thoreau schon angeführt habe, also so dieses absichtslose Umherwandern oder eigentlich auch dieses in Anführungszeichen zweckfreie Umherwandern, das ist das, was ich damit meine, dass man eben einfach so die Umgebung wahrnimmt auf eine neue Art und Weise und damit eben vielleicht auch lernt, die als auch belebt wahrzunehmen.
Also eine Art poetische oder literarische Wissenschaft vom Leben, die uns tatsächlich vielleicht neue Blicke öffnen könnte?
Eins meiner Bücher heißt ja Biopoetics. Das ist ein bisschen der Versuch. Und ich kann mit der Frage nach Schönheit natürlich viel anfangen. Letztlich ist eine der Fragen, die mich immer wieder antreiben, wenn ich die Wesen begrüße, die ich begrüße an den Orten, an denen ich bin, zusammen mit anderen Wesen, ist immer wieder das Rätsel der Schönheit. Warum ist das eigentlich so schön? Warum erfahre ich das so? Und vielleicht ist Schönheit eine Erfahrung gelingender Gegenseitigkeit. Also vielleicht ist da sozusagen auch nochmal etwas ganz neu zu verstehen. Und wenn Sie schon nach der Schönheit fragen, dann könnte man auch sagen, Moment mal, was machen eigentlich Nature Writer? Die gehen immer wieder an ihre Punkte, die gucken mit unglaublicher Sorgfalt, mit wahnsinniger Geduld, mit Großzügigkeit auch gegenüber dem Wechsel der Bedingungen. Die halten irgendwie was aus, sie müssen sich nass regnen lassen. Und dann setzen sie hin und müssen das schreiben. Dann kommt noch der Verleger und schickt es zurück, müssen es nochmal schreiben. Also ist das nicht Liebe? Wenn etwas Liebe ist, ist das nicht dieser Prozess, diese Form von Hingabe an etwas und Liebe eben relativ explizit, ja, so dass man dran teilnehmen kann als Leser. Und auch das wäre natürlich etwas, was unserer Welt ein bisschen fehlt.
Eine Schlussrunde mache ich noch. Da stelle ich Ihnen die Charles Foster-Frage. Das war der, der so ein bisschen extremes Nature Writing auch betreibt, indem er sich zum Beispiel in Dachse... Ja, sehr gut. In Dachse, Otter oder Ratten richtig hinein versetzt. Er hat als Dachs, glaube ich, auch in einem Erdloch geschlafen, hat sich von Regenwürmern ernährt, sich am Geruchssinn orientiert und so weiter. Jedenfalls diese Idee wollte ich jetzt als Ausgangspunkt nehmen. In die Haut welchen Tieres würden Sie für einen Tag am liebsten schlüpfen und warum? Herr Riechelmann?
Kohlmeise. Und zwar einfach, weil ich schon immer diese Stelle bei Rosa Luxemburg sehr schön fand, in den Gefängnisbriefen, in denen sie sagt, die Kohlmeisen wären ihr innerlich näher als ihre Parteigenossen. Und weil ich gelesen habe, dass Kohlmeisen tatsächlich in der Lage sind, die Parkbesucher, die menschlichen, die da ankommen, differenziert zu unterscheiden und das in ihre tägliche Rede übersetzen. Und die würde gern wissen, was die sich dann erzählen.
Frau Persson, welches Tier wären Sie gern für einen Tag?
Ich wäre gern eine Koralle. Ich habe nur gerade überlegt, welche Korallen, weil es gibt ja sehr, sehr, ja, sehr, sehr viele verschiedene. Auf jeden Fall eine Steinkoralle, vielleicht eine kleinpolypige Steinkoralle. Ich habe auch nach so viel Zeit mit den Korallen immer noch nicht verstanden, wie die funktionieren. Also die sind nach wie vor so ein großes, rätselhaftes Faszinosum für mich. Und so ein Tier mal selbst sein zu können mit seinen Polypen und Tentakeln und seinem Kalkskelett, das würde mich sehr, sehr interessieren.
Herr Weber?
Ja, bei Frau Persson fällt mir ein, wenn ich es mir als Koralle vorstelle, Goethe, kein Lebendiges ist eins, immer ist es ein Vieles. Und ja, ich wäre gerne eine wilde Biene. weil ich gerne mal es erleben würde, wie das ist, wenn ich Geschmacks- und Duftrezeptoren an den Füßen habe, wenn ich schmecken und riechen mit meinen Sohlen kann und wenn ich mich ganz in meiner Nahrung einhüllen kann. Ja, wie im Roseninneren, von dem Rilke sagt, es ist die Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so vielen Liedern. Das kann die wilde Biene. Und ich wäre gerne noch mal eine, bevor sie nicht mehr fliegen.
Vielen Dank. Raus in die Wildnis. Warum boomt das Nature Writing? Das war unser Thema heute im SWR 2 Forum. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei der Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Jutta Persson, bei dem Publizisten Kurt Riechelmann und bei Andreas Weber, Autor und Dozent an der Berliner Universität der Künste. Am Mikrofon war Anja Höfer.